Also weißt du, diese beschissene Girlboss-Mentalität, man kann es auch wirklich nicht mehr hören. Heutzutage blicke ich darauf und denke mir nur so, uns fehlt einfach so dermaßen Zeitgerechtigkeit, sodass beides möglich ist, parallel. Ich will nicht ich will nicht aufgeben, dass ich für mich selber sorgen kann, aber ich will auch genauso Mutter sein und da sein. Und da, das hat sich gerade für mich einfach verändert.
Herzlich willkommen zu Selbstbilder. Ich bin Salwa Humsi, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich möchte in diesem Podcast von meinen Gästen wissen, wer sie sind, was sie zu den Personen gemacht hat, die sie sind und wer sie sein wollen. Also Smalltalk, ganz kleiner Smalltalk mit ganz kleinen Fragen des Lebens. Selbstbilder ist inspiriert von der Ausstellung Rinike Dijkstra, Still Moving in der Berlinischen Galerie. Und mein Gast für diese Folge ist Influencerin und Modebloggerin Nike van Dinter oder auch Nike Jane. Hallo.
Hallo, liebe Salwa.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich so wahnsinnig, weil wir haben uns noch nie in echt kennengelernt.
Obwohl es sich ganz anders anfühlt, oder?
Es fühlt
oder?
Sich so an, als würde ich dich seit Jahren kennen, aber Wahnsinn. Weil ich halt auch gefühlt jeden deiner Posts kenne. Und ja. To be honest, ich habe gefühlt meine halbe Wohnung nach dir eingerichtet. Also
das ist ganz das ist schön zu hören, dass das sich überhaupt dann, also man weiß ja immer nicht, wer steckt dahinter, hinter diesen ganzen Namen und Klicks im Internet. Und es ist so schön, dann einfach mal zu hören, dass es tatsächlich Menschen gibt, die denken, ist nicht ganz daneben.
Witzig, aber das heißt, du brauchst quasi noch diese Bestätigung, weil du dir das nicht vorstellen kannst, dass Leute das sehen oder wie?
Ich glaube, weniger Bestätigung, da bin ich so ein bisschen drüber, weil ich selber weiß, meistens, wenn ich irgendwas schreibe oder poste oder anziehe, dann denke ich nach 2 Tagen selber so, ui, da habe ich mich jetzt aber ein bisschen vertan, da muss ich noch mal ran vielleicht.
Ja.
Das ist nicht schlimm. Ich finde, scheitern und auch einfach mal daneben liegen ist auch okay, aber tatsächlich diese virtuelle Masse, die einfach mal so ins echte Leben transferiert zu kriegen und dann die Menschen dahinter zu sehen. Ich finde das so schön und spannend und auch, ehrlich gesagt, wichtig für mich.
Ja.
Es erdet auch, weil man dann auch, glaube ich, eher also nochmal vor Augen geführt bekommt, dass das, was man macht, nicht nichtig ist, im Sinne von, ich trage eine Verantwortung und ich kann jetzt nicht irgendeine Scheiße ins Internet ballern, weil da sitzen echte Menschen, die das aufnehmen und auf irgendeine Art und Weise reflektieren oder auch nicht.
Witzig. Ich kenne es so gut, was du sagst. Und da merkt man immer, wenn man mit KollegInnen spricht, auch wenn die ein bisschen andere Sachen machen, wir alle irgendwie so die gleichen Probleme oder wie auch immer haben. Aber eigentlich ist meine erste Frage immer eine andere an diesem Podcast.
Ich bin gespannt.
Und zwar wäre es vielleicht normalerweise ein, wie geht es dir? Aber in diesem Podcast ist es ein, bist du gerade im Reinen mit dir?
Oh, ich glaube, ich bin nie im Reinen mit mir und immer im Reinen mit mir. Ich finde das eine sehr spannende Frage, Salwa, das muss ich dir sagen. Weil ich glaube, ich müsste, um diese Frage ernsthaft zu beantworten, erstmal in Kontakt mit mir selbst und meinem Körper wiederkommen. Wir haben jetzt Dezember. Das Jahr läuft aus. Ich überschlage mich selbst. Wir wissen auch, für Menschen, die Kinder haben, auch für viele andere, die einfach irgendwelche Care-Aufgaben übernehmen, ist diese Zeit wirklich, also atemlos. Jedenfalls, wenn man ein bisschen diesen Traditionen verfallen ist und dann doch Adventskalender bastelt oder hier und da einen Schulbazar hat. Also
oder diese kleinen Wichtel.
Diese kleinen Wichtelchen.
Und das heißt aber, du fühlst dich gerade nicht richtig in Kontakt mit deinem Körper, weil so viel Weihnachtsstress,
End-of-the-year-Stress. Stimmt, wir sind wieder vom Thema abgekommen. Nein, also ich muss, also es ist exakt so, wie ich eigentlich zu Beginn gesagt habe, ich bin immer im Reinen mit mir und auch gleichzeitig nicht, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir sicher mit irgendwas bin, dann stimmt irgendwas nicht. Ich lerne einfach wirklich dermaßen viel dazu und liege, wie gesagt, auch oft falsch, dass ich gar nicht sagen würde, also auch mit mir selbst und mit den Dingen, die ich gerne hätte. Ich muss da, sorry, dass ich wieder abschweiche, ich muss an eine kleine Geschichte von Michael Ende denken. Ich glaube, die heißt Die Zauberschule. Und die habe ich neulich meinem Sohn vorgelesen. Und da geht es eben darum, dass diese Klasse von Zauberlingen, sag ich mal, die können eigentlich nur dann zaubern oder durch ihre, ihre Wunschfähigkeit. Es ist ein bisschen niedlicher ausgedrückt, aber durch die Fähigkeit zu wünschen, können sie zaubern. Aber nur dann, wenn sie mit sich selbst eins sind und sich das wirklich, wirklich von ganzem Herzen wünschen. Und einer sagt eben, ja, wenn das so einfach ist, dann will ich jetzt einfach mal fliegen, weil das wünsche ich mir mega krass. Und Und es funktioniert natürlich nicht. Und dieser Lehrer sagt dann, bist du dir dann echt sicher, dass du dir das wirklich wünschst? Oder gibt es andere Gründe dafür, dass du halt vielleicht gerne so nach dem Motto cool sein willst, um zu fliegen? Und dann kommt der ins Stauchen und ist so, ah ja, krass, vielleicht ist es gar nicht, was ich selbst will. Und ich glaube, selber an dem Punkt bin ich gerade. Ich habe...
Dass du das noch rausfindest.
Es gibt so viele Dinge...
Was du dir wirklich
willst. Genau. Ja. Viele Dinge, von denen ich gerade denke, hey, die sind super, die funktionieren in meinem Alltag und die machen mich irgendwie glücklich. Aber ich finde, es gibt gerade so viele Einflüsse von außen, egal ob politisch, gesellschaftlich, aber auch im Privaten, dass ich dir manchmal gar nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich meine Geschichte ist, die ich schreibe.
Ja, okay.
Oder ob ich noch so ein bisschen in Vorstellungen und ja auch Dingen, die mir von der Gesellschaft auferlegt wurden, klatschen bleibe. Mhm.
Finde ich voll spannend, dass du das sagst, weil ich mich gerade frage, inwieweit das bei mir so ist. Also bei mir war es auf jeden Fall früher doller so, als ich noch jugendlicher war. Mhm. Und damit meine ich so Anfang 20. Mhm. Weil ich so ein ganz konkretes Bild davon hatte, wie ich zu sein habe.
Mhm.
Also, und da hat Coolness auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, das hat auch so meine Rolle irgendwie in der Öffentlichkeit, wie auch immer, betroffen. Und das habe ich aber irgendwie geschafft, also jetzt für den Moment zumindest abzulegen, weil es mir gerade gar nicht mehr wichtig irgendwie ist, cool zu sein oder so. Also natürlich finde ich manchmal Sachen cringe und bin auch so, oh nein, hier bin ich cringe und bla bla bla. Aber das ist mir jetzt irgendwie mittlerweile ein bisschen mehr egal, weil ich mir denke, das Wichtige ist, dass ich so bin, wie ich bin und mich nicht verstelle.
Ich finde total wichtig, was du sagst. Mhm. Und ich glaube, was das angeht, sind wir an einem Punkt auf jeden Fall. Also I am cringe, I am free.
Mhm. Ja,
das
genau.
Ist das wirklich ist so. Also deswegen meine ich auch eben darüber, über diese Bewertung von außen und dass ich da Bestätigung brauche, bin ich so ein, sagen wir mal, ein Stück weit weg. Also zumindest was fremde Menschen angeht. Aus meinem innersten Feld brauche ich diese Bestätigung umso mehr gerade. Aber es geht mehr so um die großen Dinge. Weißt du, dieses, ich habe vermeintlich, wohne ich in einem total schönen Zuhause mit meiner Familie, aber weiß ich nicht, bin ich wirklich eine Stadtpflanze oder kommt dann doch irgendwie mein Bauernhofleben durch? Und das sind halt so Sachen, die jetzt nochmal so essentiell gefühlt sich mit Mitte 30 bei mir verändern. Ja. Dieses ganze, ach weißt du, ich habe so oft Selbstzweifel gehabt, weil ich, kennst du diesen Moment, wenn du auf Instagram unterwegs bist und du siehst, irgendwer heiratet oder feiert eine Geburtstagsparty und du guckst dir das an und denkst so, hä? Da sind literally alle Menschen, die ich aus dem Internet kenne, versammelt und Friends.
Ja.
So. Und ich finde es krass bewundernswert und ich hab's aber nicht. Ich bin irgendwie immer mit meinen Freunden und Freundinnen, die eigentlich gar nichts mit dem Internet zu tun haben, und bin gleichzeitig aber manchmal traurig, dass ich die anderen Menschen aus meinem Arbeitsumfeld nicht näher hab rankommen lassen an mich. Es ist ja nicht so, als hätten die alle gesagt, also die Nike, die finden wir so behämmert, mit der wollen wir gar nichts zu tun haben. Mit Sicherheit auch einige, du weißt, wie es ist. Aber natürlich gab es die Momente, wo man endlich mal einen Kaffee trinken wollte, endlich mal irgendwie quatschen, spazieren gehen. Und wann hat man es gemacht? Nie. Und es gibt auf jeden Fall da auch so eine Ambivalenz in mir, dass ich denke, hey, man kann immer sagen so, ja, es sind alle so Arbeitsfreunde und die sind alle nur so coole Influencer oder irgendwie SchauspielerInnen, was weiß ich nicht was, aber da sind halt auch richtig gute Leute dabei und das ist dann immer so ein weinendes und ein lachendes Auge.
Aber ich glaube auch da irgendwie die Kapazitäten sind begrenzt. Und
mega.
Ich sag mir immer so pathetisch es ist, irgendwie don't look back in anger, weil du kannst es jetzt im Nachhinein eh nicht verändern. Also du kannst es ab jetzt anders machen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Aber ich glaube auch da irgendwie, wenn man sich selber so versucht, immer mal wieder einzuchecken, mit sich treu zu bleiben, dann weiß man auch, will man zum Beispiel diese InfluencerInnen-Freundschaften
ja oder nein?
Also ganz ehrlich, wenn ich diese Hochzeiten sehe, also du musst es ja nicht auch so sehen, aber wenn ich Hochzeiten sehe, wo nur InfluencerInnen sind, dann denke ich mir, um Gottes Willen, ich hoffe, du hast auch Freunde, die dir Gutes tun, nicht nur vor der Kamera.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt gewesen von mir.
Ich glaube,
Influencer ist bei mir so ein Begriff. Ich zähle jetzt zum Beispiel auch dich da ein. Also das ist
echt?
So, ja, also es ist für mich ganz schlimm. Ich komme ja auch aus dem Schreiben. Ich weiß, ich hatte halt ein Online-Magazin und trotzdem bin ich jetzt Influencerin.
Ja, lass uns mal kurz das Influencer-Gespräch noch, noch aufheben, weil darüber will ich auf jeden Fall mit dir noch sprechen. Ich würde aber gerne ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar, du bist, ich glaube, man kann dich so nennen, du bist eine Geschmacksinstanz. Also das bist du auf jeden Fall für mich. Die meisten Menschen kennen dich noch von deinem Blog This is Jane Wayne, den ich nicht aussprechen kann, aber gut, das liegt an mir. Und aber auch von deinem Instagram-Account, denn du bist auch Influencerin, bist gerade vor allem Influencerin. Und du zeigst dort, wenn man es jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, Bilder aus deiner Wohnung. Du zeigst Outfits von dir und man sieht all diese Sachen und man denkt, ich will darin leben. Ich will in deinen Klamotten leben, ich will in deiner Wohnung leben. Und zwar im positivsten Sinne, weil du, finde ich, so ein so einen schön farbenfrohen und lebensfrohen Stil hast, den ich wenig sehe auf Instagram und der dich unterscheidet von anderen InfluencerInnen. Und wirklich, no joke, ich habe wirklich von deinem Blog, habe ich gefühlt so jedes Kissen rausgesucht. Und ich war so, Gott, wenn sie irgendwann mal meine Wohnung sieht, dann ist sie so, copy and paste, aber schlecht. Von wie vielen Leuten hörst du das? Weil, also in meinem Gefühl ist es so, dass halb Berlin deine Wohnung haben will.
Mich überrascht das jetzt tatsächlich.
Wirklich?
Ja, weißt du, weil ich, wenn ich meinen Feed aufmache, dann sehe ich gar nicht so viele Leute wie mich und fühle mich immer eher so alienated, dass ich denke, also ich bilde mir mal ein, die Menschen folgen mir aus anderen Gründen, aber nicht wegen meiner Ästhetik unbedingt.
Was?
Ja, weil ich sehe so viel Beige und Holz und
ja, aber
so,
gerade deswegen ist das ja so.
Und dann denke ich so, aber wenn doch diese Leute dann auf meinen Kanal gehen zum Beispiel, dann müssen die doch sich überschlagen vor Schreck.
Nee.
Und dann denke ich immer so, hey, ja, ich glaube schon, also womit ich natürlich schon rechne, ist, dass das ein oder andere nachgekauft wird, aber ich dachte immer eher so häppchenweise, so um einen kleinen Akzent zu setzen.
Ich habe jetzt auch übertrieben, also ich habe auch häppchenweise, ich habe jetzt natürlich nicht jedes einzelne Stück nachgekauft, aber ich kenne auch viele, also vielleicht habe ich auch genau Freundinnen, die deinen Content halt schön finden und die auch eher so einen Style haben, der in diese Richtung geht. Und ich habe mein Arbeitszimmer jetzt in deiner Wandfarbe gestrichen, da hatte ich dir geschrieben.
Dieser Sandton,
genau.
Der ist aber auch muckelig.
Der ist muckelig.
Wirklich, ne?
Gut. Auch im Arbeitszimmer ist er muckelig. Und ich habe mich gefragt, also du hast einen außerordentlichen Sinn für Schönes. Woher hast du diesen Sinn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also den Sinn für Zimmerlim habe ich auf jeden Fall von meiner Oma und von meiner Mutter mitbekommen.
Zimmerlim?
Ach, ich komme aus dem Rhein.
Das ist
halt
schlecht, dass ich das nicht weiß.
Nee, Zimmerlim, Firlefanz, also so Zeugs. Also dass ich überhaupt ein Interesse für Dinge entwickelt habe, die keine
Stuff
Funktion haben.
Eigentlich auf
genau,
Fall.
Stuff für Schönes. Aber ob das jetzt unbedingt, es muss jetzt auch nicht unbedingt schön sein, würde ich sagen. Und warum ich aber Schönes so liebe, ist, glaube ich, also vor allen Dingen auch Dopamin. Mhm. Ich habe einfach, glaube ich, eine körperliche Reaktion auf Schönes, wie wir alle. Und es macht mich wahnsinnig glücklich und froh, durch meine Wohnung zu gehen und alles ist schön. Ich habe irgendwann mal gesagt zu meiner Freundin, ich möchte mal, wenn ich ganz alt bin, dann möchte ich, dass alles um mich herum irgendwie besonders ist. Ich will nicht mehr meinen hässlichen Dosenöffner haben, den ich mal aus irgendeiner WG habe mitgehen lassen. Und ich möchte einfach, dass auch diese kleinen Dinge schön sind, weil die Momente ja auch wertvoll sind. Die sind natürlich genauso wertvoll, wenn man das mit irgendeinem schlunzigen Teil öffnet. Aber ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Es ist,
total.
Es ist für mich ein großer Teil von Wertschätzung und auch in diesen Zeiten, wo das Außen so unstet ist und auch brutal, würde ich fast sagen, gibt mir das eine Sicherheit. Das ist psychologisch natürlich absolut interessant und da sind wir auch beim Konsumwahn wieder angelangt. Es ist natürlich auf eine Art auch tragisch, dass ich meine, es würde mir besser gehen, wenn alles um mich herum schön ist. Aber ich habe damit zum Beispiel meinen Frieden gemacht, weil ich finde, ich habe es verdient, dass die Dinge um mich herum schön sind und dass sie mir dass sie mich glücklich machen. Weil ich sag mir so, wenn da ein hässliches Messer liegt, ist mir das scheißegal, Schrott egal, dann hat mein Körper gar keine Reaktion. Auch keine Abwehrreaktion. Aber wenn ich mein nettes Messer sehe, denke ich so, ach ja, komm, du süße Maus, wir schneiden uns mal ein Brötchen auf.
Ja, genau. Also ich glaube, bei mir ist es so beides. Also ich verstehe absolut dieses, dass einem das dann so einen Dopamin-Kick gibt. Und ich würde auch sofort alle meine hässlichen Messer gegen irgendwie lustige, süße Messer austauschen. Muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass es, wenn ich das höre, stresst es mich schon. Weil ich bin da vielleicht auch sehr anfällig für. Aber ich denke dann sofort, ich muss das neu kaufen, ich muss das neu kaufen, ich muss das neu kaufen. Nicht, weil du mir das sagst, sondern weil ich das dann selber so denke. Also ich habe das zum Beispiel auch in meiner Wohnung total so, dass, weil mir Einrichten auch genauso viel Spaß macht wie dir, glaube ich. Und irgendwie alles. Und auch so DIY-Sachen und Handwerksaufgaben und so, dass ich dann so bin, okay, ich habe jetzt das Arbeitszimmer geschafft, jetzt muss ich noch das machen und dann muss ich noch das machen. Und es würde aber nie aufhören. Also
es ist
unendlich.
Schrecklich. Ja, es ist unendlich.
Das heißt, es hat auf jeden Fall auch diesen Konsumaspekt, der mich halt enorm stresst und dem ich mich oft gerne ein bisschen bremsen würde.
Ich mich auch. Also deswegen ist immer noch ein Unterschied zwischen der Wunschvorstellung und dem, was man dann, glaube ich, tatsächlich zulässt, wo man aktiv auch reingehen muss und aktiv sich dem auch verwehren muss. Es gibt da ja auch ganz interessante Abhandlungen drüber. Also dieses typische Beispiel zum Beispiel vom Esstisch. Diese Vorstellung, dass wenn ich mir einen riesengroßen Esstisch kaufe, dann sitzen da all meine Freunde dran und dann dann bin ich glücklich und dann kaufe ich den und es passiert nicht. Und dann denke ich, hey, ich brauche noch Vorhänge. Hey, nee, es wird dann schön, wenn ich tolle, tolle, bunte Teller habe. Und man ist immer noch nicht glücklicher, weil die Freunde haben immer noch keine Zeit und haben ihren eigenen Struggle im Leben. Also, ja,
oder man nutzt seine freie Zeit dann zum Beispiel eher, um irgendwie in der Wohnung Sachen zu machen, als seine Freundschaften zu pflegen, weil es so halt ein erwachsenes Leben ist, weil man halt nicht mehr die Kappas hat wie früher.
Und da hast du ja recht. Also dieses Einchecken mit sich selbst, so wie wir wieder bei Michael Ende vom Anfang angekommen sind. Also was ist wirklich das, was mich mit mir selbst verknüpft und was macht mich glücklich und was sind aber einfach die Dinge, die mir von außen auferlegt werden. Vielleicht brauche ich gar nicht das perfekte Sofa und schön ist ja auch, das ist ja auch einerlei. Also ich finde zum Beispiel schön, dass ich auch super viele alte Sachen von, wie gesagt, meiner Oma in meiner Wohnung habe, für die ich jetzt nicht losgezogen bin oder viel Geld ausgegeben habe oder ja, aber du hast natürlich recht. Ich bin natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs als Mensch, als Human, auch fernab von meinem Influencer-Dasein und mir geht es manchmal wie dir. Mhm. Und ich muss auch Leute stumm stellen. Meistens, weil ich die toll finde und nicht, weil ich Hate-Watching betreibe und die scheiße finde, sondern weil es mich wahnsinnig macht, weil ich natürlich dann in meiner Wohnung rumgehe und denke, ich habe keinen britischen Kamin, auf den ich jetzt irgendwas Tolles Weihnachtliches stellen kann.
Aber so schön zu hören, dass du das auch hast.
Nein, absolut. Ja. Und deswegen ist ja aber auch das Thema der Verantwortung so wichtig, aber auch eins, wo es bei mir vor, zurück geht, wo ich so changiere zwischen, ich bin nicht da, um andere glücklich zu machen, ich habe dennoch eine Verantwortung und wie haben wir als Gesellschaft vielleicht die Aufgabe, jüngeren Menschen schon mitzugeben, wie man mit den sozialen Medien umgeht und das genau festzustellen und dann wirklich zu sagen, wenn es mir nicht gut tut, dann muss ich es stumm stellen oder ich muss entfolgen.
Was mir bei dir auf jeden Fall sehr gut gefällt an deinem Content ist, dass ganz viel, weil ich frage mich gerade, welches Wort das irgendwie so gut wiedergibt, was ich da fühle und das ist für mich Charakter. Und das fehlt mir bei vielen anderen InfluencerInnen und ich bin überhaupt keine Person, die irgendwie InfluencerInnen-Bashing betreibt, weil ich ganz viele Sachen mir gerne anschaue. Aber man muss ja schon sagen, dadurch, dass es mittlerweile so viel InfluencerInnen-Content gibt, sind viele Sachen sehr, sehr ähnlich. Und mir würde jetzt außer deiner Freundin Sarah niemand einfallen, so der so ähnlichen Content macht wie du, ähnliche Outfits wie du. Also natürlich gibt es auch Leute, die in deren Style in diese Richtung geht, aber so da bist du, glaube ich, schon sehr erfrischend und das tut mir total gut und das inspiriert mich total in meinem Style, auch mutig zu sein und auch mal out of the box zu denken, weil wenn du immer nur Sachen siehst, die sehr ähnlich aussehen, ist es auch schwer, selber da auszubrechen.
Total.
Ich glaube, ja. Und vielleicht lass uns doch nochmal an die Wurzeln gehen, wie das überhaupt entstanden ist, dass du jetzt diesen Instagram-Account hast, dass du jetzt Influencerin bist und zwar ging das los mit This is Jane Wayne 2010, ein Blog, den ihr gegründet habt zu einer Zeit, in der es in Deutschland, soweit ich weiß, da war ich noch ein bisschen kleiner, deswegen habe ich es aus meiner eigenen Perspektive nicht mehr so auf dem Schirm, kaum Blogs gab. Mhm. Und das ist ein Modeblog, den ihr gemacht habt, obwohl ihr keine Ahnung von Mode hattet.
Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, so könnte man das sagen. Also ich habe zwar Modejournalismus studiert, aber ich
damit habe ich dich zitiert übrigens. Also du hast selber gesagt, er hatte keine Ahnung von Mode. Das war nicht meine Werbung.
Nee, deswegen sage ich, du hast absolut recht, weil für mich Mode wirklich gar nichts mit Marken zu tun hatte, nichts mit Modemagazin mit der Vogue. Ich kannte das nicht. Also geschweige denn irgendwelche Modemagazine fernab der Vogue, die irgendwelche InsiderInnen kennen. Sondern für mich war das vor allen Dingen Subkultur, weil ich da auch rauskomme. Also ich hatte eine Punkband, eine All-Girl, also All-Female-Punkband.
Wie cool ist das denn?
Ja, ich war mal richtig cool. Habe ich auch
immer
gerade,
cool.
Während
Hör
ich das
auf.
Gesagt
habe.
Ich, nee,
cool.
Ich meine in dem Sinne. Aber da wurde so das Interesse für feministische Themen entfacht, für, weiß ich nicht, Mods, Teddy Boys. Und dann für, bei mir war vor allen Dingen auch Anziehen, hatte was Literarisches. Das klingt jetzt super, also ich weiß nicht, also Leute müssen wirklich nicht lesen. Mir ist es total egal. Es ist einfach nur leider das einzige Hobby, was ich im Grunde habe. Mhm. Aber die meisten meiner Freundinnen sagen, kann ich nicht, gib mir ein Hörbuch, da bin ich glücklicher. So, aber bei mir war es so, dass ich, wenn ich dann Simone de Beauvoir oder Sartre gelesen habe, damals noch viel unreflektierter als jetzt, dann wollte ich halt einfach aussehen wie eine Existenzialistin. Mhm. Dann habe ich den schwarzen Rollkragenpullover rausgeholt. So, und das, aber das so hat sich für mich Mode hergeleitet.
Also
aus einem
von
Gefühl raus.
Und Literatur.
Ja,
und
auch
so
aus einer Selbstwirksamkeit. Also dieses, ich konnte, ich glaube, ich war alles selber. Also ich war von ein Popper in meinen Mokassins mit meinem hochgestellten Polokragen. Mhm. 2 Wochen später habe ich irgendwie, war ich todesbekifft beim Summer Jam und habe irgendwie da rumgehangen in meinen Baggy-Hosen. Mhm. 3 Wochen später war ich wieder Courtney Love oder, keine Ahnung, Slater Kinney gefühlt, so von der Optik. Das hat so Spaß gemacht. Ja, das hat so Spaß gemacht. Und genau, das war für mich Mode und nichts anderes. Und ich bin, ehrlich gesagt, aus allen Wolken gefallen, als ich dann nach Berlin kam und feststellte so, ja, also okay, da gibt es auch noch eine andere Perspektive auf Mode.
Nicht deine Perspektive jetzt?
Meine Perspektive jetzt?
Ja, würdest du das korrigieren von damals?
Nee, ich würde es nicht korrigieren, aber ich glaube, Mode ist natürlich viel mehr noch als das. Hm. Und Mode und ich, wir haben auch schwere Zeiten durchgemacht und machen die auch immer wieder durch, weil da sind wir wieder bei diesem Selbstbild, dieses, was wäre ich denn ohne meinen Job? Wäre es mir dann wichtig, was ich trage? Oder hätte ich dann 4 Pullover und 3 Hosen in meinem Schrank? Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie auf dem Land bin oder draußen mit meiner Familie, merke ich, dass ich wirklich eigentlich null Interesse daran habe. Und dann merke ich wieder, dass dieses Nullinteresse auch hingeheuchelt ist, weil ich stehe dann natürlich in meinen Klamotten, die auch dem Anlass entsprechend irgendwie ausgewählt wurden und fühle mich pudelwohl in meinem Wollpullover und in meiner toll fallenden Jeans. Aber es ist ja trotzdem, also man kann ja nicht modisch sein. Hm. Und das ist ja auch so eine Erkenntnis eigentlich, dass selbst Leute, die sagen so, also da bin ich mir zu fein für, Mode und Intellekt geht gar nicht zusammen, ist ja auch alles ein Statement. Hm. Also was ich nur meine, ist dieses, wie tief eigentlich Mode verwachsen ist mit allem und mit einem Selbstausdruck. Das ist ja...
Also du meinst, es ist quasi nicht möglich, gar kein Statement abzugeben, weil selbst wenn man gezielt sagt, ich möchte meinen Konsum zurückschrauben und ich trage nur das gleiche T-Shirt und die gleiche Hose, dann ist es auch wieder ein Statement, oder?
Ich weiß nicht, ich würde die Frage an dich vielleicht auch geben. Also denkst du, also ich glaube ja.
Ja.
Ich war mal mit einem sehr tollen Mann zusammen, der sich dem kompletten Konsum entsagt hat. Der hat bis heute kein Mobiltelefon. Du erreichst ihn auch nur über seine E-Mail-Adresse. Mhm. Und der hatte natürlich trotzdem seinen Style. Mhm. Da haben wir uns oft drüber gestritten, ne? Weil er mich für das, was ich gemacht habe, kritisiert hat. Und ich dachte so, Entschuldigung, aber wenn du da in deinen Second-Hand-Laden rennst, dir ist ja nicht komplett egal. Also du greifst ja nicht, du hältst dir nicht die Augen zu und greifst in einen Klamottensack und ziehst es dir an.
Wenn das jemand machen würde,
okay, vielleicht, dann könnte das kein Statement sein.
Ich glaube auch, dass es so ein Problem ist, was eher auch viele weiblich gelesene Personen und Frauen haben, dass sie sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie zum Beispiel, also der Sinn für Schönes, ne? Also ein Interesse am Mode haben oder am Kleiden, am Verkleiden, vielleicht inzwischen auch in Rollen switchen. Aber wir sind abgekommen von dem Blog. Also du warst in einer Punkband.
Ja.
Wie bist du, dann bist du nach Berlin gezogen.
Genau. Also wie gesagt, ich wollte immer schreiben.
Ja.
Ich hatte aber überhaupt kein Geld, um jetzt weiter unbezahlte Praktika zu machen. Und wir wissen beide, wie es ist in der Branche. Ich weiß nicht, jetzt auch nochmal 2010. Also ich bin, glaube ich, 2009 hier hingekommen und habe da bei einem Online-Magazin geschrieben. Und aber ich hatte leider nicht, obwohl ich, das muss ich immer fairerweise sagen, ich komme aus einem Akademikerhaushalt, aber meine Eltern sind eben geschieden und mit 22 oder 23, als mein Studium vorbei war, da war der Geldhahn komplett abgedreht. Also seitdem sind wir bei 0 Euro Unterstützung. Und das war natürlich... Da war jetzt die Frage, was mache ich jetzt damit? Ich kann nicht für 500 Euro irgendwo jobben, weil dann kann ich meine Miete nicht bezahlen. Was mache ich jetzt? Ich habe ja dann auch ein Jahr von Hartz IV gelebt und habe währenddessen geschrieben, weil ich eine ganz, ganz tolle, weiß ich nicht, sagt man, Betreuerin, Beraterin hatte eben beim Jobcenter, die gesagt hat, okay, ich glaube an dich, ich glaube an euch, ich gebe dir dieses Jahr, mach's. Und es hat funktioniert. Ich konnte nach genau einem Jahr habe ich es abgemeldet. Ich glaube, als ich zum ersten Mal 1000 Euro brutto verdient habe, habe ich wirklich gedacht, ich bin reich.
Mit eurem Blog dann?
Mit unserem Blog.
Wie habt ihr da Geld verdient? War das so wie auf Instagram, dass man da Werbung irgendwie geschaltet hat?
Nee, wir haben damals dann, also es war quasi, ich glaube, das erste Geld, wenn ich mich nicht vertue, lief nicht dann über den Blog, an sich, sondern über die Reputation. Also das war quasi wie unser Portfolio und wir haben dann einen Corporate Blog für eine sehr große Marke geschrieben, so nebenher quasi. Ja. Und dann fing es aber auch schon schnell an, dass wir durch Bannerwerbung und so Geld verdient haben mit so Jane Wayne. Kennt. Dann wurden wir irgendwann Vogue-Partnerseite.
Ja.
Genau, und das hat uns viel Freiheit gegeben und es war eine wundervolle Zeit, aber dann kamen natürlich auch die sozialen Medien. Und der Instagram-Kanal ist ja mitgewachsen. Die Leute wollten sehen, wer steckt hinter den Kolumnen, wer steckt hinter den Wishlists und wer steckt hinter all dem. Also war es jetzt quasi, die Entscheidung wurde mir abgenommen. Ich bin nicht in die Welt gegangen und habe gedacht, ey, ich werde jetzt nochmal Influencerin, weil da kann ich die Kuh noch melken, sondern es ist eben organisch mitgewachsen. Und weil du ja auch zu Beginn gesagt hattest, dass ich gerade hauptsächlich Influencerin bin, dass ich merke immer noch, dass das in meinem Herzen kurz wehtut und dass es was mit meinem Ego macht. Ich weiß aber zeitgleich, dass es absolut falsch ist, dass ich das irgendwie überwinden muss, weil das einfach wirklich, das ist ein Feld, in dem Frauen sehr erfolgreich sind, in dem Frauen mehr Geld verdienen als Männer und es wird auch in den Medien von der Allgemeinheit so runtergemacht und so stigmatisiert als etwas, das absolut verwerflich ist und der Horror der Welt im Prinzip, dass mich das mittlerweile wütend macht und ich versuche, stolz auf das zu sein, was ich mache. Denn ich kann dir sagen, auch als Mutter, wenn wir jetzt in das Thema so ein bisschen reinsliden, meine Schule und Kita sind um 16 Uhr vorbei. Wenn ich jetzt einen Arbeitsweg noch habe, ich weiß nicht, wo ich einen Fulltime-Job erfüllen kann, mit den Wegen, also voll Geld verdienen kann, was ich brauche, weil ich habe keinen reichen Mann geheiratet und ich habe auch kein Erbe im Nacken. Also wo kann ich das mit meiner Mutterschaft ohne Nannies und BabysitterInnen und was weiß ich nicht was so gut unter einen Hut bringen, wie mit dem Job? Ich glaube, gerade ist es schwer, etwas zu finden. Deswegen, das ist der eine Punkt, weswegen ich wahnsinnig dankbar bin und eigentlich dafür plädiere, dass wir das anerkennen sollten, weil ich auch echt viele alleinerziehende Mütter kenne, die nur deshalb sich über Wasser halten können, weil sie damit angefangen haben. Und bei mir im Speziellen führte aber auch noch so ein kleiner Rückschlag zu dieser Dankbarkeit. Und zwar hatte ich vor, ich glaube, 3 Jahren, das sind jetzt schon 4 Jahre, während der Pandemie mit Homeschooling, pipapo, so ein krasses Burnout, was ich selbst habe überhaupt nicht kommen sehen. Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen von einem Tag auf den anderen. Ich wusste nicht mehr, wie man einkauft, wie man, weiß ich nicht, Nudeln zubereitet, wie man einen Kuchen backt, blöd gesagt. Dann haben wir auch Jane Wayne nicht nur deshalb, sondern wegen der allgemeinen Situation, würde ich sagen, haben wir uns entschieden, eine Pause zumindest einzulegen, weil wir nach 13 Jahren mit Team und Verantwortung nach der Pandemie so runtergerockt waren. Und genau, und ich konnte aber weiter Geld verdienen, obwohl ich krank war, auch wenn ich kein Krankengeld bekommen hätte oder irgendwas. Und deswegen...
Ich merke das ganz doll, wie du dich rechtfertigst fürs InfluencerInsein. Ach, ja? Und ich finde, das musst du gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass du das auch für dich machst, damit du das irgendwie laut hörst. Aber als ich vorhin gesagt habe, du bist aktuell vor allem Influencerin, dann war das nach meinem Informationsstand einfach so, wie es wirklich ist. Und da ist zum Beispiel von mir aus überhaupt keine Wertung drin, weil ich habe dir ja schon gesagt, wie viel Freude mir dein Content bereitet. Ich verstehe auch die allgemeine Kritik an InfluencerInnen und ich glaube, da gibt es zwei Seiten, so wie bei vielen Dingen. Aber
Es mag sein, dass ich mich eben versucht habe zu erklären, aber ich glaube, ich will auch manchmal die Bühne nutzen, um den Leuten zu sagen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, weißt du? Also ja, es ist eine Rechtfertigung auch an mich selbst, weil es gibt Tage, da bin ich am Abend wirklich so fertig mit den Nerven. Ich habe von morgens bis abends durchgerödelt und gearbeitet und dann frage ich mich, was habe ich denn eigentlich gemacht? Weil ich selber denke, hä? Aber jetzt so ein Reel und so ein Post, das musst du doch irgendwie einfach so aus der Hüfte schießen. Aber so ist es nicht. Es ist ein Fulltime-Job. Und trotzdem ist es ein wahnsinniges Privileg und total geil, aber es ist auch Pain. Es ist viel Pain, auch jeden Tag sich so angreifbar zu machen, nach außen zu gehen,
auch so in der Öffentlichkeit zu präsentieren als Frau. Also das kenne ich ja auch, ne? Wie viel man sich also nicht davon loskommt, sich auch zu vergleichen, ob man will oder nicht. Ne? Also dieser Job, der provoziert diesen Mechanismus ja einfach total. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du hast gesagt, ich möchte gerne mit dir über Mutterschaft sprechen. Ich habe nämlich eine Fotoreihe mitgebracht.
Jetzt bin ich gespannt.
Bevor wir uns die angucken, vielleicht, du hast gesagt, dass du vor, ich glaube, es war während der Pandemie so in so eine Findungsphase so gekommen bist. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin und das richtig gerade zusammengerechnet habe, wurde das auch ausgelöst von einer zweiten Mutterschaft.
Es wurde tatsächlich nicht ausgelöst.
Oder von einer fehlenden Elternzeit, glaube ich, die du dir nicht genommen hast, war das so?
Also das ist alles sehr verschwommen. Also ja. Du hast Recht und Unrecht, beides zugleich, weil alles so verwoben ist. Also wirklich, dieses Burnout hatte ich vor meiner zweiten Schwangerschaft. Ja, man muss aber sagen, dass mein Kind ist ja jetzt 10, mein älteres. Mhm. Und ich glaube, dass ich das nie verwunden habe, dass ich da schon nie in Elternzeit war und einfach weiter durchgeballert habe. Und dann mit diesem Homeschooling und allem. Und jetzt natürlich, im Jetzt kam dann noch diese zweite Schwangerschaft und wieder keine Elternzeit dazu. Und deswegen auch am Anfang dieses Frag mich, wie es mir geht. Ich muss erstmal in Kontakt mit meinem Körper treten. Mhm. Es gibt ich liebe das Buch Lebenswerk von Rachel Cusk. Mhm. Und sie hat da ein Zitat, ich muss jetzt kurz überlegen, dass ich es nicht falsch wiedergebe. Es ist natürlich eigentlich auch auf Englisch. A Life's Work heißt das Buch im Original. Und da sagt sie sowas in der Art wie die größte Aufgabe oder das Schwierigste an Mutterschaft ist nicht der Schmerz, sondern dass es für immer so ist und dass es für immer bleibt. Und ich glaube, das hat mich damals so getroffen, als ich das gelesen habe, weil es so wahr ist. Es ist nicht Kinder haben, es ist nicht der Schmerz der Geburt oder Kleinigkeiten, sondern es ist einfach dieses permanente, immanente, dass du bist immer Mutter. Du gehst nicht zur Arbeit und wieder zurück, sondern du bist es einfach mit jeder Faser deines Körpers. Und das ist für mich manchmal wirklich herausfordernd und schwer und zugleich wahnsinnig schön. Das Schlimmste und Schönste der Welt.
Das
zugleich.
Also ich kann damit natürlich nicht in dem Sinne mich damit identifizieren, weil ich keine Mutter bin. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dass du das sehr gut ausgedrückt hast aus meiner Perspektive als Nicht-Mutter. Und das ist der perfekte Übergang zu den Fotos, die ich dir zeigen will. Warte, ich öffne es hier einmal kurz auf meinem iPad und ich erzähle dir vorher einmal kurz was.
Ja, bitte.
Ich spreche mit jedem Gast hier im Podcast über eine Porträtreihe von Renike Dijkstra. Und die ich für dich ausgesucht habe, heißt New Mothers, ist von 1994. Ich gebe es dir schon mal rüber und erzähle was dazu.
Dankeschön.
Da hat Renike Dijkstra nämlich erst den Geburtstag einer Freundin die Geburt einer Freundin miterlebt und war seitdem total fasziniert von diesem Thema Geburt und was das eben auch mit Frauen macht. Und vor allem hat sie interessiert so diese Spannbreite der Emotionen, also so ein bisschen auch das, was du gerade schon ausgedrückt hast. Also Erschöpfung, aber eben auch Glück natürlich trotzdem, Stolz, Erleichterung, irgendwie alles gleichzeitig, was dieser eine Moment das quasi so zusammenfasst. Und sie hat sich die Frage gestellt, ob es möglich ist, dass alles in einem Bild zusammenzufassen. Und dann hat sie 1994 drei Frauen fotografiert mit Neugeborenen zu Hause. Da ist ein Bild von Julie, das wurde eine Stunde nach der Geburt aufgenommen. Das ist das Bild, wo man sie wirklich sieht in so einer, ich weiß gar nicht wirklich, ob es eine Unterhose ist, aber so wie so eine, ja,
so eine Krankenhaushose,
eine Einlage.
Und
sie hat das Baby im Arm. Und dann gibt's noch eine Mutter, Tekla, die wurde einen Tag nach der Geburt porträtiert und Saskia nach einer Woche. Und ich habe dir die Bilder gerade gegeben und mich würde total interessieren, was du denkst, wenn du die siehst, vor allem das Bild von Julie, die das Baby in der Hand hat, eine Stunde nach der Geburt.
Ich finde tatsächlich das von Julie auch am aussagekräftigsten. Ich finde, es ist ein sehr, sehr starkes Bild. Sie liebt ja als Fotografin auch so dieses Schwellendasein, also diese Veränderung einzufangen. Und ich finde, dass man das auf diesem Bild ganz gut sieht, weil ich kann den Gesichtsausdruck von Julie nicht richtig deuten. Und das ist für mich genau das Spannende daran. Sie scheint für mich wirklich noch ein bisschen unter Schock zu stehen von dem, was sie erlebt hat. Und es ist in vielen Fällen ja auch wahnsinnig traumatisch. Oder es muss noch nicht mal traumatisch sein, aber ich glaube einfach dieses Realisieren, dass da ein fertiger Mensch in deinem Körper gelebt und gewohnt hat, der jetzt einfach auf einmal physisch noch mal einen Schritt weiter auf der Erde ist, wenn du ihn anfassen kannst. Das ist ein Schock und gleichzeitig hält sie ihn so behäbig und zugewandt zugleich und voller Liebe, als wäre es ihr kostbarster Schatz.
Ja, auch so ein bisschen so, den, das sind Dinge nicht mehr weg. So.
Genau, ja. Also diese, ja, das englische Wort so protective, also das ist auch ein Gefühl, was ich absolut kenne. Also dieses, dass man durch die Straßen geht mit einem ganz anderen wachen Blick. Und ich finde, hier muss ich daran denken, weil ja dann wandert der Blick weiter runter zu dieser Wochenbetthose. Und das hat ja auch viel mit Zerstörung zu tun auf eine Art. Also dieser weibliche Körper oder dieser Körper mit Uterus, was der da auch mitmacht und was der zugleich leistet und was da aber auch passiert, wird, finde ich, dadurch nochmal so in den Fokus gerückt. Und ich sehe ganz klar diese Veränderung, die ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sich wirklich das Gehirn einer Mutter strukturell verändert nach der Geburt oder schon durch die Schwangerschaft. Und ich weiß nicht, sie scheint es irgendwie noch nicht richtig realisiert zu haben und ist gerade halt mitten in diesem Prozess. Und man möchte eigentlich wissen, was sie in einem Monat oder in einem Jahr oder vielleicht heutzutage dazu sagt und wie sie den Tag empfunden hat, weil ich das wirklich sehr, sehr, sehr stark finde, weil hier alle Gefühle gleichzeitig gefühlt werden.
Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, das, was sich Renike Dijkstra vorgenommen hat, hat sie dann erfolgreich geschafft, so alle diese Gefühle gleichzeitig darstellen.
Ja, also ich finde, sie hat es so gut geschafft, wie es möglich ist.
Ja.
Ich befürchte, dass das etwas ist, was so individuell ist, dass es niemand schaffen wird, das vollends als Bild darzustellen, auch nicht als Text, weil alle Texte, die ich auch über Mutterschaft kenne, sind natürlich sehr, sehr persönlich und privat. Aber ich finde, die sind wahnsinnig bewegend, die Bilder. Da kriege ich so eine kleine Gänsehaut.
Ja, aber deswegen finde ich es so schön, dass wir in diesem Podcast auch über Fotografie sprechen und über Kunst, weil das irgendwie so ein Gespräch nochmal auf eine ganz andere Ebene irgendwie bringt. Deswegen vielen Dank so für deinen Eindruck und wie du auf dieses Bild blickst. Es ist total spannend, immer nochmal von einer anderen Person zu hören.
Ich finde das übrigens, wenn ich noch was dazu sagen darf, bei Tekla, heißt die Tekla?
Ja.
Ich kann nämlich gerade den Namen unten nicht sehen. Bei ihr würde ich nämlich sagen, ist nochmal, da empfinde ich so krass auch die Hilflosigkeit.
Ja.
Also ich finde, dass sie hat dieses Kind auf dem Arm und sie ist wahnsinnig liebevoll und trotzdem steht sie ein bisschen da wie bestellt und nicht abgeholt und weiß nicht so richtig wohin, weil das ist ja auch das Ding mit der Inszenierung, ne? Ich weiß auch, sie will, dass die Leute möglichst sie selbst sind, nur da ist auch wieder die Frage, man ist ja immer in einer Rolle. Und auch diese Frauen wussten ja, sie werden jetzt in dem Moment fotografiert. Also stellen sie sich auf eine bestimmte Art und Weise hin. Und ich finde aber, sie sieht wahrscheinlich wirklich exakt aus, wie sie gerade aussieht und wie sie sich fühlt. Nämlich so ein bisschen, was geht ab? Kann mir bitte jemand helfen und mir erklären, was ich als nächstes tun soll?
Ja, irgendwie macht sie sich ganz, ganz klein auf eine Art, ne, und hat ganz große Augen.
Ja, sie ist nicht so eine Göttin. Mhm. Es gibt ja auch viele Porträts über Mutterschaft, wo man denkt, okay, the goddess has delivered. So.
Ja.
Und die sind ganz anders, die sind ganz nahbar.
Auf eine Art ist sie so ein bisschen shy und introvertiert, ne? Ja, das ist ja auch so das, was Renike Dijkstra, also sie wollte Leute so porträtieren, wie sie eben wirklich sind als Person, und hat dann natürlich auch immer wieder gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, oder das ist dann so die Challenge natürlich einer Fotografin, die sowas machen möchte, Leute wirklich echt darzustellen. Also weil darstellen, ich sag's ja schon, in einem echten Moment aufzufangen.
Ich glaube da nicht dran.
Weil es gibt immer Inszenierung, genau. Deswegen wollte ich auch so gerne mit dir darüber sprechen, weil natürlich, wenn wir heute an Inszenierung denken wir an Instagram, und du hast mal gesagt, ich weiß nicht, ob du das heute noch so unterschreiben würdest, aber du meintest mal, es gibt keine Authentizität auf Instagram.
Ich würde das immer noch so unterschreiben. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es mit Sicherheit Menschen und Kanäle gibt, die versuchen, sehr nah an dem zu sein, wie sie sich selber wahrnehmen. Aber da sind wir ja schon, das ist ja schon die erste Krux. Also stimmt denn immer das, wie ich mich selbst wahrnehme, überein mit dem, wie andere mich sehen, und sind nicht einfach mehrere Realitäten wahr? Also ich glaube, diese Suche nach der einen Wahrheit, nach dem einen Bild in meinem Leben hat das keinen Platz. Das würde überhaupt nicht die Komplexität dessen ausdrücken oder dem überhaupt gerecht werden, wie ich auch meine Freundinnen zum Beispiel wahrnehme. Ich weiß, ich bin für jede Freundin mit Sicherheit auch ein Stück weit eine andere Person und meine Freundin Magda ist für mich bestimmt auch nochmal jemand anders als für ihre Schulfreundin. Und ich finde es aber nicht schlimm, dass wir diese verschiedenen Rollen haben. Und ich glaube, was wir mit Authentizität meinen, ist, dass wir uns nicht ein fremdes Leben überstülpen. Dass wir nicht versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Aber bin ich heute so wie morgen? Habe ich das, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, denke ich das jetzt immer noch?
Ich mache manchmal so Vlogs. Ja. Wenn ich irgendwie so einen Tag habe wie heute, dann mache ich so einen Vlog und zeige irgendwie so, wie ich den Tag erlebt habe. Und ich habe einmal so einen Vlog eine Woche liegen lassen, weil ich einfach das gedreht habe und keine Zeit hatte, das zu schneiden, weil das ja eben für mich nicht mein Job ist, sondern ich das halt nebenher mache und dann meine ganzen Jobs hatte und dann war ich so, ich hatte doch noch was gedreht für Instagram, das wollte ich ja noch schneiden. Und dann habe ich mir das angeguckt eine Woche später und ich sehe natürlich dieses Videomaterial und ich weiß genau, wie es mir an dem Tag ging und was mich sonst noch so beschäftigt hat, was halt in diese 90 Sekunden obviously nicht reinpasst. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und ich war so, da war ich doch ein ganz anderer Mensch.
Ja, total.
Und ich habe das so krass, dadurch, dass auch mein Job so schnelllebig ist und ich heute dich treffe und nachher noch eine andere Person, mit der ich einen Podcast aufzeichne und morgen bin ich wieder auf einer Bühne mit einer anderen Person. Für mich ist jeder Tag irgendwie anders und ich lerne in einer Woche auch so viel und treffe so viele Leute, dass ich so das Gefühl habe, die Cyber vor einer Woche ist einfach ein anderer Mensch.
Absolut.
Und da will ich dir nur zustimmen mit einer Anekdote, wo ich manchmal so bin, da war ich doch noch jemand anders, aber ich bin irgendwie jede Woche jemand anders.
Ich habe manchmal, das ist ja auch dieses Ding, wenn ich manchmal was ins Internet schreibe oder auch diese vielen Kolumnen, ich glaube, wenn ich die heute lesen würde, ich würde mich mit Sicherheit auch schämen für manche Dinge und manche Dinge würde ich erst recht genau so mit Nachdruck irgendwie nochmal in die Welt rausposaunen, aber
es sind halt Momentaufnahmen.
Alles Momentaufnahmen und ich kann also selbst, wenn ich versuche, so echt oder authentisch wie möglich zu sein, ist es kuratiert. Also wenn ich mich als, sagen wir, Influencerin dazu entscheide, mein Chaos in der Küche zu zeigen, dann habe ich eine Intention. Dann will ich den Menschen irgendwie weismachen, dass ich genauso bin wie die, dass ich eine Freundin bin auf Augenhöhe und dass bei mir auch die Scheiße dampft. Ja, und das ist mit Sicherheit auch richtig und gut und wichtig, hier und da. Aber es ist natürlich nicht, ich weiß nicht, ob jemand, der nur die schönen Seiten seines oder ihren Lebens zeigt, nicht genauso echt sein kann.
Ich glaube, beides ist voll schwer, weil ich sehe das auch, gerade TikTok wird ja jetzt immer so als Positivbeispiel dafür genommen oder mittlerweile passiert das Gleiche auch irgendwie auf anderen Plattformen über Reels und whatever, dass diese Plattform so viel authentischer ist als das Instagram, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin, in dem alles, wie du sagst, beige und perfekt kuratiert ist und irgendwie alles ganz clean und minimalistisch und on point ist und dass TikTok so authentisch ist und mittlerweile durch meine Arbeit habe ich auch mitbekommen, wie ganz viele Content-CreatorInnen arbeiten und auch da ist so wie früher auf Instagram Perfektionismusprogramm war, ist jetzt halt natürlich Authentizität und irgendwie.
Das lässt sich auch verkaufen.
Genau, ist das auf TikTok Programm und deswegen sieht man natürlich auch dann Content Creator eher, wie sie dann irgendwie mal schnell hektisch die Kamera hinstellen und dann sagen, oh ja, ach ich wollte ja noch und bla 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 und dann ist alles so schusselig, aber auch das ist Programm.
Absolut.
Und das ist wahrscheinlich genau das, was du damit meinst.
Und auch einfach, es gibt für mich kein, wie soll ich sagen, also ich habe ein Problem damit, wenn Leute immer noch vom echten Leben und von der digitalen Welt sprechen, was natürlich auch die Türen öffnet für digitale Gewalt etc. pp. Wir können uns da, also es ist kein rechtsfreier Raum, wir können uns da auch nicht benehmen, wie wir wollen. Und dennoch glaube ich, es ist eine Farce zu behaupten, dass irgendwas, was wir in digitalen Räumen sehen, 100% echt ist oder nicht inszeniert. Und da bin ich viel mehr für Aufklärung und Bildung. Und ich finde, das muss natürlich bei Kindern und Jugendlichen anfangen, aber das gilt auch für ganz viele Erwachsene. Ich finde nicht, dass wir Erwachsene unbedingt besser damit umgehen können. Und sogar ich muss mir das selber sagen. Ich folge auch Leuten in den sozialen Medien und denke, bei denen ist alles perfekt. Ich habe auch nicht auf dem Schirm, obwohl ich es besser wissen müsste, dass die irgendwelche Lotterecken haben oder gerade vielleicht eine Depression durchleben und deswegen vielleicht auch nur bunte, schöne Bilder posten, weil vielleicht die Ressourcen nicht ausreichen für tiefere Postings, wo es vielleicht auch um politische Themen etc. geht. Und das kenne ich zum Beispiel auch total gut.
Und auch da ja. so zum echten Leben. Also ich habe das schon ganz häufig gehabt, dass ich so war, oh Mann, ich will das auch so hinkriegen wie Freundin XY, mhm. dass ich meinen Freundinnenkreis so gut pflegen kann. Und die ist ja jeden Tag verabredet und die macht es ja so, so gut. Und warum schaffe ich das nicht und so? Und das hat man ja auch im echten Leben, ne? Also ja. so viel zu diesem echtes Leben, Internetleben, ne? Diese Unterscheidung, dass es das natürlich überall gibt, dass man sich vergleicht und irgendwie auf Personen blickt, auf Posts blickt, auf Accounts blickt und irgendwie eine Vorstellung von etwas hat wie und irgendwie denkt, das will ich auch so haben, aber man sieht gar nicht, was die Person vielleicht sonst alles gar nicht hinbekommt oder was für Struggles dahinter sind. Und das ist eben auch im eigenen Freundinnenkreis so.
Das stimmt. Ich habe das zum Beispiel, sagen wir mal, im haptischen Leben draußen, ja. oft im Sommer, wenn ich mit meinem Fahrrad durch den Park fahre und da sitzen diese riesen Freundinnentrauben. Da sitzen irgendwie 20 Leute zusammen und ich fahre jedes Jahr an denen vorbei und denke so, wie machen die das? Haben eigentlich alle so riesengroße Freundeskreise, wo alle immer Zeit haben, nur ich nicht? Wieso haben meine Freundinnen denn eigentlich nie Zeit? Ja. Wieso haben die immer Verpflichtungen? Das kann nicht sein. Und ich check in dem Moment auch nicht, dass die vielleicht 2 Monate vorher genau. dieses Datum festgemacht haben und sich vielleicht 2 Jahre nicht gesehen haben.
Oder andere Sachen also, nicht schaffen.
Andere Sachen nicht schaffen. Ne? Genau.
Das ist genau das, was ich damit meine. Ja. Das ist nur besser ausgedrückt.
Gar nicht.
Du hast vorhin... Also wir haben jetzt so über deinen Weg gesprochen, von der Modebloggerin zu jetzt deinem Instagram-Account und auch diesen Struggle, den du damit verbindest. Und du bist ja sehr jung mit diesem Blog sehr erfolgreich geworden. Wie gehst du mittlerweile damit um, mit diesem Druck, der damit auch einhergeht? Weil man hat es ja so ein bisschen rausgehört, der ist ja schon bei dir da, dieses, man muss jetzt etwas nachliefern. Was ja. bin ich ohne den Blog? Ja. Was kommt als nächstes? Reicht es aus, was ich mache? Mhm. Hast du da irgendeinen Umgang für dich damit gefunden?
Ich habe, nee, ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich struggle damit gerade aktuell viel, weil ich 100 Ideen habe, wie immer, und ganz, ganz viel machen will, aber echt nicht weiß, wo ich mir die Zeit rausschneiden soll. Und da stoße ich so dermaßen an meine Grenzen, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich kann gar nichts mehr. Und am nächsten Tag wache ich auf, was du auch eben meinst, ich bin auf einmal ein anderer Mensch. Ich bin 5 Stunden später ein anderer Mensch, ich bin 2 Tage später ein anderer Mensch. Denkst so, hä? Ich muss jetzt einfach mal chillen, weil ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben. Ich habe jetzt auch Zeit. Also ich darf mir das jetzt auch mal gönnen, dass ich gerade so produktiv bin, dass es vielleicht nicht alle sehen, nicht alle denken, boah krass, da kommt jetzt ein Meisterwerk bei raus, sondern dass ich einfach mal sein kann. Und ich glaube, es ist viel Sozialisation. Also ich glaube, ich habe als Frau einfach gefühlt all eyes on me, dass ich was nachliefern muss, um eine Berechtigung zu haben, was ich bei Männern gar nicht so empfinde. Wenn man von denen mal ein Jahr nichts hört, was sie irgendwie Tolles gemacht haben, sind sie immer noch die tollsten Macker der Erde. Und
Männer brauchen auch kein Profil. Bei Frauen Männer, ist es immer so, die macht das und das und das. Was will die denn eigentlich?
Ja, absolut.
Also es gibt ganz viele Männer in der Medienbranche, die 1:1 gefühlt Klone sind, also die genau das Gleiche machen und die 1000 Sachen machen.
Ja.
Und wo niemand fragen würde, was ist eigentlich ja. das Profil von denen?
Nee, ich muss sagen, dass meine Kinder mir gerade dabei helfen, irgendwie damit klarzukommen, weil ich einfach eine harte Entscheidung getroffen habe. Und das ist das Nacheinander-Prinzip. Ich war immer auf Arbeiten aus. Arbeiten, 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 Anerkennung, Geld verdienen. Und ich muss dir sagen, mit dem, was gerade in der Welt los ist, ich will nicht, dass ich persönlich möchte gerade nicht, dass Nannies meine Kinder aus der Schule abholen und ich zum Abendessen 10 Minuten da bin und dann wieder losdüse. Ich will einfach gerade Zeit mit denen. Nach der Arbeit, klar, aber nach 16 Uhr. Und deswegen schaffe ich gerade einfach nur das, was ich schaffe. Aber ich weiß, dass auch eine andere Zeit kommen wird. Und ich glaube, das müssen viele, viele Frauen lernen, dass sie nicht alles zur gleichen Zeit haben können und auch nicht müssen. Dieses You can have it all ist die größte Lüge aller Zeiten. Wenn ich das irgendwo lese und irgendwelche Self-Reflecting, also so FDP-Sprech-Mantras, das ist einfach nur so, nee, Mann, keine Ahnung, was du für ein Life hast oder ob du 18 Großeltern in der Stadt leben hast oder was auch immer, aber you can't have it all, definitiv nicht. Und darauf müssen wir alle mal klarkommen und uns darin bestärken, dass es auch okay ist.
Ja. Da sind wir auch wieder beim Konsum, ne? Und bei diesem Gefühl von, wo fange ich an? Ich will das, ja, und das,
total.
Und wenn ich das habe, dann.
Total.
Dieser Moment, der natürlich nie eintritt.
Nein,
gerade wo du das gesagt hast, ja, mit den Kindern und dass du jetzt endlich den Moment hast, wo du sagst, nee, jetzt möchte ich mir Zeit dafür nehmen und jetzt habe ich auch die Zeit. Da muss ich auch dran denken, ein Gedanken, den ich gerade hatte, als wir uns die Bilder angeguckt haben von den Frauen mit den Babys auf dem Arm. Musste ich nämlich dran denken, weil ich das ja von dir weiß, dass du keine Pause gemacht hast nach dem letzten Kind. Und dann sieht man diese Frau mit dem Baby auf dem Arm.
Ja.
Und ich sehe das und dachte so, krass. Ich als Person, die natürlich überhaupt nicht weiß, wie sich das anfühlt, denke mir so, Wahnsinn. Und dann machst du 3 Wochen danach weiter.
Ja, es verschiebt so ein bisschen meine Realität. Es klingt jetzt so, als hätte ich jetzt einen auf locker gemacht nach der Geburt. Ich rede natürlich immer in meinem eigenen Kontext. Also das Pensum, was ich von mir selbst kenne und was ich jetzt an den Tag lege, ist wahrscheinlich immer noch trotzdem viel. Und mir bricht es manchmal das Herz für mich selbst. Also wenn ich zurückdenke...
Vielleicht um es einmal zu erklären, du bist selbstständig und du hattest das Gefühl, du konntest dir diese Pause nicht erlauben.
Ja, und auch das ist natürlich in der Position, in der ich bin selbst schuld. Also ich muss nicht am Fließband stehen oder was weiß ich nicht was machen und nag am Hungertuch, sodass ich irgendwie meine Miete bezahlen muss. Ich muss meine Miete bezahlen, aber ich hätte durchaus ein halbes Jahr überbrücken können. Es ist wirklich dieses innere Getriebensein, die Angst davor, nicht mehr relevant zu sein, aber auch meine Angst davor, nicht mehr genug Geld zu haben, weil ich habe nicht den familiären Background. Ich bin auch gewöhnt, alleinerziehende Mutter zu sein oder getrennt erziehend. Wir leben ja in einer Patchwork-Familie. Das ist für mich so ein Motor, dass ich alleine für mich und meine Kinder sorgen können will, dass ich es nicht aufgebracht habe, den Mut, sage ich jetzt einfach mal, zu sagen, okay, ich mache Pause und das Leben wird jetzt gerade von meinem Partner zum Beispiel finanziert für 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate. Ich wollte nicht und ich konnte nicht. Und trotzdem, wenn ich Bilder sehe aus der Zeit, dann sehe ich, dass es mir alle Kraft geraubt hat und wie fertig ich war. Und ich, also ehrlich gesagt, ich bereue es auch auf eine Art. Weil die Zeit kommt nicht zurück. Was habe ich mir gedacht? Also was, und das meine ich so ein bisschen, dass meine Perspektive von diesem, weißt du, früher habe ich auch immer so ein bisschen Hausfrauen belächelt und war so, hey, warum lassen wir uns ausbilden und sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, also weißt du, diese beschissene Girlboss-Mentalität, man kann es auch wirklich nicht mehr hören. Heutzutage blicke ich darauf und denke mir nur so, uns fehlt einfach so dermaßen Zeitgerechtigkeit, sodass beides möglich ist, parallel. Ich will nicht ich will nicht aufgeben, dass ich für mich selber sorgen kann, aber ich will auch genauso Mutter sein und da sein. Und das hat sich gerade für mich einfach verändert, dass ich es nicht mehr cool finde zu sagen, Mutter, also ich bin auch Mutter, aber in erster Linie bin ich irgendwie Businessfrau. Finde es voll geil, wenn Leute das machen. Ja. Aber ich für mich will so nicht mehr sein. Ich will die Zeit haben. Mein Kind, mein Älterer ist jetzt 10. Ich weiß, der kommt bald in die Pubertät. Ich habe den 90% der Zeit, die ich mit ihm verbringen werde, habe ich jetzt schon mit ihm verbracht. Da kommt nicht mehr so viel. Und ich will jetzt einfach die Verbindung nochmal stärken, bevor der rausgeht in die Welt und ich keine Kontrolle mehr habe. Und das sind alles Dinge, die sind mir heute viel wichtiger als vor ein paar Jahren, wo ich nur daran gedacht habe, was können wir als nächstes machen? Wir eine Kollektion, schreibe ich jetzt noch, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich 3 Wochen nach der Entbindung irgendeinen Artikel für die Vogue geschrieben habe, statt einfach im Wochenbett zu liegen.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja auch einen Job, der zwar nicht diesen krassen Druck irgendwie auf Instagram hat, aber auch sonst auf Präsenz. Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ein Jahr raus zu sein oder so als Selbstständige, die irgendwie seit bald 10 Jahren durchgehend selbstständig ist, ohne mal eine längere Pause als irgendwie mal irgendwie eine Winterpause oder sowas, kann ich das total nachvollziehen und weiß ich gar nicht, ob es, weil du sagst, du hattest diesen inneren Druck. Natürlich kam es sicher auch von dir und es gäbe vielleicht andere Personen, die vielleicht dann auch andere Ressourcen irgendwie im Hintergrund haben, die dann leichter sagen könnten, ich nehme mich jetzt raus. Aber ich glaube, der Druck kommt auch ganz viel von außen, ist ganz viel Druck, den Frauen haben, die in der Öffentlichkeit stehen und den Druck, der auch in dieser Medienbranche, die ich jetzt mal allgemein zusammenfassend so nennen würde, sehr selbstverständlich einfach ist, wo immer weniger Raum ist für Zeit, weil wir haben vorhin über TikTok gesprochen, alles funktioniert immer schneller, es kommen immer mehr Leute nach, es kommt immer mehr Content nach und es ist ja eine durchgehende Challenge und diese Angst, glaube ich, weg vom Fenster zu sein, ist ja erstmal gerechtfertigt und ist nicht, kommt nicht nur vom Inneren, sondern kommt auch sehr bewusst vom Äußeren, weil unsere Gesellschaft halt so funktioniert.
Ich sprach deshalb auch ganz bewusst eben von Mut. Ne? Also dass ich finde auch meine Freundinnen mutig, die das machen. Also als Frau, weil egal auch, ob du in der Festanstellung bist oder nicht, es kann sein, dass du zurückkommst und einfach deinen Job in der Art und Weise mit den Aufgaben nicht mehr zurückbekommst, weil sie dir als Mutter auch nichts zutrauen. Und du hast absolut recht mit dem, was du sagst. Und ich glaube trotzdem, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, da mutiger zu sein. und mehr Vertrauen in mich zu haben. Aber solange das außen so nicht funktioniert und wir auch strukturell so benachteiligt werden und sich auch um Selbstständige, also das versteht ja auch keiner, das Konzept Solo-Selbstständig.
Ne? Ich verstehe es selber manchmal nicht.
Ich verstehe es auch manchmal nicht. Aber klar sagen die Leute, hä, ihr kriegt doch Elterngeld. Ja. Das Problem ist ja nicht, dass wir kein Elterngeld kriegen. Das Problem ist halt, dass wir keine Aufträge mehr kriegen, ja, wenn wir 2, 3, 4 Monate raus sind und sagen, nö, jetzt gerade kann ich nicht. Jetzt gerade kann ich keine Moderationsjobs machen. Mhm. Aber meldet euch nochmal am 11. Dezember oder was weiß ich.
Ja, dann
nicht
steht
was.
Halt jemand anders da. Aber auch dann wird es, es gibt halt zum Glück ganz viele Beispiele, wo man sieht, dass es funktioniert. Aber ich glaube, was ganz gut durchgekommen ist oder raus, also was so rauskristallisiert hat aus unserem Gespräch, ich kann nicht mehr sprechen, ist, dass also wie doll einfach Druck sein kann. Ich glaube, das zeigt sich dadurch ganz gut. Und natürlich sind das jetzt irgendwie zwei Perspektiven, die unsere Perspektiven sind, die privilegiert sind, die wir zwei sehr spezifische Jobs haben, die nicht für alle irgendwie, mit denen sich nicht jeder identifizieren kann und identifizieren muss. Aber ich glaube, das ist an der Stelle klar, dass es so ist, dass wir nicht alle Frauen und alle Personen, die Kinder bekommen, irgendwie darstellen können. Weil das soll dieser Podcast eh nicht sein. Da soll ein Abriss sein, da soll ein Einblick in dein Leben sein. Und ich freue mich sehr, dass ich den bekommen habe, so ehrlich. Und ich könnte noch 2 Stunden weiter mit dir sprechen.
Ich habe auch das Gefühl, selber, dass wir gerade erst angefangen haben.
Es geht doch gerade erst los.
Oder?
Meine letzte Frage in diesem Podcast ist eigentlich immer, wer willst du sein? Und ich habe ja jetzt schon ganz viel eigentlich gehört, wer du sein willst. Und irgendwie führt uns das wieder zu dieser Geschichte am Anfang von Michael Ende.
Ja.
Hast du gesagt?
Es ist Michael
Ende. Wünschen wir uns, wer wir sein wollen? Ich habe jetzt so ein bisschen rausgenommen, bei dir ist es auch vielleicht mutiger zu sein, gelassener zu sein, aber ich will es dir gar nicht vorwegnehmen. Wer willst du sein?
Das ist eine sehr krasse Smalltalk-Frage. Es fällt mir jetzt absolut leicht, die zu beantworten. Ich möchte nicht nur für mich sein, sondern auch für andere. Und zwar viel mehr in meinem Leben. Und das habe ich bisher nur so mit einer Arschbacke geschafft. Ich habe festgestellt, dass ich apokalyptisch denke. Ich habe politisch wenig Hoffnung auch für die Zukunft. Ich muss es leider so sagen. Ich finde Optimismus wahnsinnig wichtig, aber ich kann den momentan nicht fühlen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich für mich selbst jemand zu sein, der viel mehr genießt, viel mehr wahrnimmt, viel mehr im Jetzt ist und viel mehr Zeit mit anderen Menschen verbringt.
Das sind schöne letzte Worte. Vielen Dank, Nike. Das
Danke
war ganz,
dir.
Ganz toll. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Und hoffentlich können wir wann anders weiter quasi.
Ja. Hoffentlich. Wir schaffen das.
Ja. Danke dir.
Selbstbilder ist ein Podcast der Berlinischen Galerie, produziert von ACB Stories. Inspiriert durch die Ausstellung Rieneke Dijkstra's Still Moving, die noch bis zum 10. Februar 2025 in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Host bin ich, Salwa Humsi. Redaktion macht Linus Lüttke und Sarah Maschinkowski von der Berlinischen Galerie. Producer ist Jan-Philipp Wilhelm. Sounddesign und Schnitt kommt von Dennis Hürter. Artwork von Joshua Söhn und Marie Mestwert.